Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Hello?
Is that Frank?
Yes.
Hi, Frank. This is Jimmy Hoffa.
Glad to meet you.
Glad to meet you, too, even if it's over the phone. Our friend speaks very highly of you.
Thank you.
Only three people in the world have one of these. And only one of them is Irish.
Das sind sie. Die ersten offiziellen Töne aus dem sicherlich am sehnsüchtigsten erwarteten Spielfilm des Jahres. Martin Scorseses Mafia-Epos The Irishman mit Robert De Niro, Joe Pesci und Al Pacino. Ende des Jahres bringt Netflix den Film in die Kinos. Und wenn Sie den ganzen Teaser sehen wollen, finden Sie ihn auf unserem Twitter-Account @dlfkulturfilm. Uns beschäftigt gleich aber ein neuer Kinofilm aus Indien. Als vor etwa 6 Jahren der Debütfilm des indischen Regisseurs Ritesh Batra Lunchbox in Deutschland anlief, überschlugen sich damals die Kritiker förmlich vor Begeisterung über diese kulinarische Romanze, bei der ein griesgrämiger Witwer durch die Kochkünste einer indischen Hausfrau wieder Geschmack am Leben findet. Vergessen wir Slumdog Millionaire, hieß es da zum Beispiel, oder der schönste Film über Indiens Kinometropole Mumbai und die fast perfekt organisierte Arbeit der Tausenden von S-Booten heißt Lunchbox. Nächsten Donnerstag kommt jetzt der neue Film von Ritesh Batra in unsere Kinos. Er heißt Photograph, ein Foto verändert ihr Leben für immer. Und auch Photograph erzählt, wie schon Lunchbox, von Menschen, deren Wege sich überraschend kreuzen.
Ein Foto, die Dame? 50 Rupien. Für Sie 30.
Ist gut.
Bisschen nach rechts? Ah, noch ein bisschen.
Gut.
Ein Hauch von einem Lächeln, bitte, meine Dame. Nur einen Hauch.
Rafi ist Touristenfotograf an Mumbais berühmtestem Wahrzeichen, dem Gate of India. Seine Großmutter drängt ihn ständig, er solle endlich heiraten, und genervt zeigt er ihr irgendwann ein Foto von einer jungen Frau, das er tagsüber gemacht hat, und sagt: Das ist meine zukünftige Ehefrau. Die Großmutter ist hochzufrieden, will die junge Frau sofort kennenlernen, und Rafi findet dann endlich die Studentin Meloni und überredet sie, mit zur Oma zu kommen.
Danke, dass Sie sich mit ihr getroffen haben.
Kannst du noch mehr Fotos von mir machen?
Klar, mach ich.
Dann morgen um dieselbe Zeit?
Und daraus entwickelt sich natürlich eine Liebesgeschichte. Susanne Burg traf Ritesh Batra, um über seinen Film Photograph zu sprechen.
Mr. Batra, nach Lunchbox haben Sie 2 Filme in den USA gedreht und nun sind Sie zurückgekehrt nach Mumbai und haben Photograph gemacht. Sie haben die Hälfte Ihres Lebens in den USA verbracht. Was führt Sie zurück nach Indien für Ihre Filme?
Well, you know, it is still home for me in many ways. I live in New York.
Es ist irgendwie noch immer mein Zuhause, auch wenn ich mittlerweile in New York lebe. Ich bin in Mumbai aufgewachsen und diese Jahre der Kindheit sind sehr prägend. Ich bin erst mit 19 weggezogen. Ich weiß also, wie es dort einmal war. Ich habe natürlich einen nostalgischen Blick auf Indien und das ist auch mein filmischer Zugang. Ich habe auch beschlossen, nur bei Filmen Regie zu führen, für die ich selber das Drehbuch geschrieben habe. Und ich dachte, für ein Drehbuch ist es gut, nach Indien zurückzukehren und dort den Film zu machen.
Going back to India and making a movie there.
Dann lassen Sie uns über den Film sprechen. Es geht um Rafi und Meloni, ein Mann und eine Frau, die sozial, wirtschaftlich, kulturell und religiös aus sehr verschiedenen Umfeldern kommen. Was hat Sie an deren Geschichte interessiert?
Well, we used to have these movies in the 80s and 90s, Bollywood movies growing up in India.
Ich bin in den 1980er und 90er Jahren in Indien aufgewachsen und da gab es diese Bollywood-Filme, bei denen es immer um ein Mädchen aus reichem Hause und einen armen Jungen ging. Filme wie den Rafi und Meloni am Ende im Kino sehen. Diese Filme waren in gewisser Weise ein Remake von Shakespeares Komödie Der widerspenstigen Zähmung. Und ich habe mich gefragt, wie man einen ähnlichen Film machen kann, der aber ein bisschen mehr in der Wirklichkeit verankert ist, in dem es nachvollziehbar ist, dass die beiden Menschen aus so unterschiedlichen Schichten auch Zeit miteinander verbringen. Denn überall in der Welt, nicht nur in Indien, haben die Arbeiter und die Mittelschicht wenig miteinander zu tun. Sie nehmen vielleicht den gleichen Bus oder die gleiche U-Bahn. aber sie werden keine Freundschaft schließen. Ich habe mich gefragt, welche Menschen wohl trotzdem eine Freundschaft anfangen würden. Es mussten also sehr besondere Figuren sein, die die Geschichte auch tragen. So hat das alles angefangen, mit der Frage, wer sich auf die Beziehung einlassen würde.
Am Anfang sind beide ja sehr zögerlich, weil sie um ihre unterschiedliche Herkunft wissen. Aber dann verbringen sie doch Zeit miteinander. Was zieht sie gegenseitig an?
When I was working on it, it was for me, it was all about longing.
Als ich daran gearbeitet habe, ging es für mich vor allem um die Sehnsucht, ums Verlangen. Die beiden sehnen sich ständig nach etwas anderem, nach einem anderen Leben, nach anderen Entscheidungen. Und im Laufe der Geschichte entdecken sie an sich Seiten, von denen sie vorher nichts wussten. Aber in erster Linie vereint sie diese Sehnsucht nach etwas, das sie noch nicht haben.
Rafi ist Fotograf und sie treffen sich, als er ein Foto von Meloni macht. Als Meloni das Foto sieht, sagt sie, das Mädchen auf dem Foto sieht sehr viel schöner und glücklicher aus, als ich es gedacht hätte. Als Regisseur müssen Sie sich ja auch damit auseinandersetzen, wie etwas nachher auf der Leinwand wirkt. Inwieweit ging es für Sie auch genau um diese Spannung aus Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung?
Ja, you know, I think, well, how people see us and how we see ourselves is always so different.
Es ist ja so ein großer Unterschied, wie wir uns sehen und wie andere uns sehen. Ich habe viel darüber nachgedacht. Wir sind uns gar nicht darüber bewusst, wie unterschiedlich diese Wahrnehmung ist. Im Filmgeschäft bekommt man eine Ahnung davon. Denn ständig kommen Menschen und reden mit einem darüber, was man macht und wie man es macht. Im normalen Leben bekommt man das aber nicht so richtig mit, dass es einen Unterschied gibt zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung. Und darum sollte es auch gehen.
Der Film spielt in Mumbai und man sieht auch viel von der Stadt. Wie stark sollte die Stadt auch das Verhältnis der beiden widerspiegeln?
Well, you know, I think both movies that I've made in Bombay, Lunchbox and this one, they could only happen in Bombay.
Beide Filme, die ich in Mumbai gemacht habe, Lunchbox und jetzt Photograph, konnten nur dort spielen, nirgendwo anders. Nach Lunchbox habe ich viele Anfragen bekommen, ob ich die Geschichte nicht noch einmal erzählen könnte in einer europäischen oder amerikanischen Stadt. Ich besitze die Rechte an dem Stoff, aber ich habe es immer abgelehnt. Der Film kann nirgendwo anders spielen. Ich glaube, der Ort bestimmt, wie sich eine Geschichte entwickelt und wie sich die Figuren in ihr bewegen. Mumbai ist eine Stadt, die einen ganz schnell überwältigen kann. Wenn du eine Geschichte dort ansiedelst, musst du auch ein bisschen vorsichtig sein, wie viel du von der Stadt wirklich zeigst. Denn der Sound und die Bilder der Stadt können die Geschichte auch schnell dominieren. Wir haben auf totalen und establishing Shots verzichtet. Es ist genauso wichtig, die Stadt herauszulassen, wie es ist, sie mit hineinzubringen. Wir haben uns also genau überlegt, was wir zeigen, wie wir es zeigen und wo die Kamera ist. Ich glaube, bei den meisten Entscheidungen ging es eher darum, Dinge wegzulassen, als darum, sie zu zeigen.
You have to make an extra effort to leave things out. I think most of the decisions are to do with leaving things out rather than showing them, you know.
Wie Sie schon sagten, Ihre beiden Protagonisten schauen Filme im Kino. Am Ende unterhalten sie sich darüber, dass es alle Geschichten schon einmal gegeben hat. Nun erzählen Sie, Mr. Batra, im Film ja eine Liebesgeschichte. Wie sind Sie mit dieser Erkenntnis umgegangen, dass alle Geschichten eigentlich schon mal erzählt wurden?
Ja, aber ich weiß nicht. Ich denke, es fühlt sich, wenn Sie...
Ich glaube, man darf in einem Film nicht so viel erklären. Es ist gut, wenn ein Film etwas hinterfragt. Ich habe die letzte Szene zuerst geschrieben. Denn ich habe irgendwann einmal festgestellt, in der Regel geht es im Film um das, was man zuerst schreibt. Mehr möchte ich eigentlich nicht sagen, denn Filme sollten nicht voller Botschaften stecken. Was Filme aber gut können, ist Spiegel zu sein. Wie die beiden Figuren. Sie gucken einen Film und der ist ein Spiegel für ihr Leben. Bedeutet es, dass ihr Leben das gleiche ist, wie das der Figuren im Film? Das weiß ich nicht. Ich glaube, gute Filme stellen Fragen und geben keine Antworten.
I think good movies ask questions, you know.
Ein Thema im Film ist die Freiheit, inwieweit Menschen ihr Leben und ihre Beziehungen frei gestalten können. Es gibt ja im Film auch noch die Großmutter. Bei ihr könnte man meinen, sie kommt aus der Generation, die noch für eine arrangierte Hochzeit steht. Aber ihre Position ist gar nicht so eindimensional. Inwieweit wollten Sie auch zeigen, wie komplex Beziehungen unterschiedlicher sozialer Schichten im heutigen Indien sind?
Ja, you know, look, I think when I was
Als ich aufgewachsen bin, war meine Großmutter mütterlicherseits sehr wichtig für mich. Sie war traditionell und konservativ und ist in einer Kleinstadt groß geworden. Aber mit mir und meiner Schwester und ihren anderen Enkeln war sie immer recht offen, viel verständnisvoller als bei ihren eigenen Kindern. Ich habe mich immer daran erinnert. Sie hatte ein viel größeres Mitgefühl uns gegenüber als bei ihren Kindern. Und das ist merkwürdig und interessant. Und in gewisser Weise gibt es das überall.
Susanne Burg im Gespräch mit dem indischen Regisseur Ritesh Batra über seinen neuen Spielfilm Photograph, zu sehen ab kommendem Donnerstag in unseren Kinos.
Vorgespult. Die Filme der Woche.
Neben Ritesh Batras The Photograph laufen auch noch neue Spielfilme aus Großbritannien, den USA und Russland in unseren Kinos an. Christian Berndt hat vorgespult.
Alles cool,
alles wundervoll.
Mo und Skunk haben wieder einen Auftrag hinter sich. Sie arbeiten als Geldwäscher für Skunks Onkel. Jetzt gibt er ihnen endlich einen richtig großen Job, doch kurzfristig wird alles abgeblasen.
Ich wusste, dass er das tun würde. Er traut dir nicht.
Verdammte Scheiße.
Scheiß auf ihn!
Die beiden ziehen die Sache trotzdem durch und geraten in eine Falle. Bei der Verfolgungsjagd überschlägt sich ihr Wagen. Sie kommen gerade noch mal lebend davon. Aber Mo, gespielt vom Tribute von Panem-Star Liam Hemsworth, hat sein Gedächtnis verloren.
Wer zum Teufel bist du? Dein Freund!
Der amerikanische Regisseur Malik Bader, der mit rauen wie realistischen Independent-Krimis auf sich aufmerksam gemacht hat, inszeniert Killer Man als düster, schmutzigen Thriller. Die beiden werden nun gejagt, Skunk gefangen genommen und gefoltert. Zunächst wirkt die Geschichte mit dem Gedächtnisverlust arg konstruiert, aber der Überlebenskampf der Freunde bekommt in dieser verknappten B-Movie-Form eine existenzialistische Härte wie im Film Noir. In einem Dickicht aus Niedertracht und Verrat wird ihre Loyalität auf die Probe gestellt.
Er wollte, dass ich dich töte.
Aber soldatisch halten sie zusammen und trotzen den Regeln einer kaltblütigen Gangsterwelt. So wird Killerman zu einer Art blutiger Männerromanze, kurz und knapp, aber prägnant erzählt. Von einem loyalen Männerbund erzählt auch der britische Spielfilm Fisherman's Friends. Für einen Junggesellenabschied fährt Danny mit seinen Kollegen von der Londoner Musikagentur nach Cornwall. Dort angekommen stellt sich heraus, dass die bestellte Yacht nicht da ist. Jetzt langweilen sie sich in dem Fischerdorf zu Tode, bis sie einen Shantychor hören.
Ladies and Gentlemen, wir sind die Fisherman's Friends.
Das ist ja die reinste Folter.
Nein, nein, nein. Ich will, dass du die Jungs unter Vertrag nimmst.
Sein Chef will, dass Danny hier bleibt und die singenden Fischer engagiert. Das wird hart, denn den sturen Landeiern steht der Sinn nicht nach Ruhm. Aber weil einige finanziell klamm sind, sagen sie schließlich doch zu. Stolz informiert Danny seinen Chef.
Sie sind bereit, ein Demo aufzunehmen.
Unfassbar, dass du auf sowas reinfällst, du Blödmann.
Das war ein Scherz, Bro.
Aber Danny hat den Fischern sein Wort gegeben und sich außerdem noch verliebt. Fisherman's Friends ist nach der wahren Geschichte eines Shantychors erzählt, der 2010 entdeckt wurde und als erste Volksmusikgruppe die britischen Top Ten erreichte. Regisseur Chris Foggin singt in seiner Feel-Good-Komödie das Hohelied auf die Provinz, aber das Fischerdorf wirkt so künstlich wie seine Bewohner, die ihre Dorftugenden von Zusammenhalt und Ehre so penetrant vor sich hertragen, dass sie eher an eine verstrahlte Sekte als an Fischer denken lassen. Und die Art, wie mit altbackenem Witz der Gemeinschaftsgeist einer idealisierten Provinzwelt beschworen wird, ist das beste Indiz dafür, dass von dieser Welt nicht mehr viel übrig ist. Von jedem Gemeinschaftsgefühl verlassen sind dagegen die jungen Männer, von denen der russische Spielfilm Acid erzählt. Im Drogenrausch hat sich Saschas und Petjas Freund Vanya aus dem Fenster gestürzt. Auf der Beerdigung wirft Petja der Mutter vor, sich überhaupt nicht für Vanyas Leben interessiert zu haben. Nach der Beerdigung geht es in den Techno-Club und danach zu einem bisexuellen Künstler, wo der Abend in einer Sexorgie endet. Am nächsten Morgen trinkt der vom Weltekel erfasste Petja aus einer Säureflasche. Alexander Gorjilin inszeniert seinen Debütfilm als Parabel auf den Zustand einer Gesellschaft, die ihre Jugend verloren hat. Die haltlosen Jungs durchlaufen eine Passionsgeschichte, die sie vom Techno-Club bis zur Kirche führt, und das ergibt ein sehr verworrenes und nebulöses Stimmungsbild. Aber eindrucksvoll sind nicht nur die teils erschreckenden, vor Körperlichkeit berstenden Bilder, sondern auch das junge Ensemble um den charismatischen Alexander Kuznetsov, der kürzlich in Kirill Serebrennikows Leta furios glänzte. Ein Film, der einen ratlos zurücklässt wie nach einem Albtraum, aber gerade damit die Sinne für die Verlorenheit seiner Helden öffnet.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Tischlermeister fertigt Möbel, Regale einbauten, alles nach ihren Vorstellungen. Steht aber auch im Garten zur Verfügung. Hilft bei Einkäufen, fährt ihre Kinder, pflegt die Großeltern, putzt und wischt, fegt und kocht und ist dabei stets freundlich. Lacht gern, fühlt sich überall wohl, nimmt auch an ernsten Gesprächen teil. Verliert aber nie seine Aufgabe aus den Augen, ist ein durch und durch gutherziger Mensch, der aber zudem zu hinreißenden Gesang befähigt, auch weiß, was er wert ist. Nur weiß ich den Text nicht weiter.
Wackelt der Tisch und es dröhnt im Ohr und die Tapete fällt von der Wand. Reißt das Fenster auf, atme tief ein, denn was jetzt kommt, sprengt deinen Verstand. Zittert die Luft, die Wolken reißen auf und du hörst ein Megafon. Reiß dich zusammen, denn es nähert sich eine bedrohliche Sensation. Hier kommt der Schmetterling aus Beton. Er fliegt mit dir davon. Hoch über deiner Stadt, weil er dich gern hat.
Nach den 15 Uhr Nachrichten hören wir uns wieder dann mit den besten Debütfilmen der letzten 20 Jahre.
Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Benjamin, du lieber Elefant, kannst sprechen und bist überall bekannt.
Benjamin Blümchen, bis heute einer der erfolgreichsten deutschen Hörspielserien, tummelt sich zurzeit in unseren Kinos und reiht sich damit nahtlos in den Trend ein, deutsche Hörspiele für die große Leinwand zu adaptieren. Wie das diesmal gelungen ist, hören Sie in der kommenden Stunde. Davor küren wir aber noch die besten Filmdebüts der letzten 20 Jahre mit Anke Lewicke. Ich hatte es ja auch schon angekündigt, mit Anke Lewicke spreche ich jetzt über Filmdebüts des 21. Jahrhunderts, also der letzten 20 Jahre. Auf die Idee dazu brachten uns die Macher des New Yorker Lincoln Centers, die eine groß angelegte Filmreihe mit Filmdebüts des 21. Jahrhunderts organisiert haben. Debüts, die das Kino geprägt haben, Anke. Für mich, diese Reihe, so gut gemeint sie ist, sie kann dem großen Anspruch, die großen Debüts der letzten 20 Jahre umfassend abzubilden, dann doch nicht gerecht werden.
Trotzdem müssen wir zugeben, dass ein paar von unseren Lieblingsregisseuren und Regisseurinnen mit drin sind. Ja. Und ich finde es ja ganz interessant, erste Bilder, ne? Was lernt man in der Filmhochschule? Ach, erzähl das, was du selbst weißt. Deshalb haben wir die ganz vielen Coming-of-Age-Geschichten. Und was ich interessant finde an dieser Reihe ist, dass wir dort Regisseure kennenlernen mit persönlichen Visionen, auch Geschichten, die vor ihren Haustüren stattfinden, dass es aber trotzdem nicht so biografisch geprägte Geschichten sind, sondern sie eher sich so an der Gegenwart und der Vergangenheit ihrer Heimatländer immer abarbeiten und das aber auf recht eigenwillige Art und Weise. Und ich glaube, deshalb sieht man diese Regisseure und deren neuen Filme auch nach wie vor auf Festivals.
Die Frage ist ja auch immer, was macht ein gutes Debüt aus? Und dem wollen wir uns nähern. Da wir nicht in New York sind, haben wir unsere eigenen kleinen Reihen programmiert. Jeder von uns hat seine drei Lieblings- oder beeindruckendsten Debüts der letzten 20 Jahre zusammengestellt. Anke, dein Platz 3.
Ja, also weil du mich fragst, was macht ein Regiedebüt aus, ist, dass man das Gefühl haben muss, dass eigentlich der Regisseur oder die Regisseurin die Bilder kontrollieren. Aber das Schöne ist, und deshalb habe ich vielleicht Miranda July ausgesucht aus dem Jahre 2005, hat in Cannes die Kamera d'Or gewonnen. Ich und du und alle, die wir lieben, weil der Film sowas Verspieltes hat. Sie ist ja auch Schriftstellerin, sie ist Künstlerin, Fotografin. Und dieses Performative, was ihrer Kunst so anhaftet, das spielt sie auch. Eben eine Künstlerin, die so ein bisschen nicht so Erfolg hat. Und es ist ein Episodenfilm. Wir lernen noch einen Schuhverkäufer kennen, dessen Kinder. Und die kreuzen sich natürlich alle, aber sie machen das nicht, wie es damals gang und gäbe war, so nach perfekter Shortcuts-Manier von Robert Altman, sondern ja, es ist so alles ein bisschen sprunghaft. Aber
es meandert,
aber dadurch kommt auch so eine ganz andere Lebendigkeit mit rein. Und diese Frauenfigur ist doch auch ein bisschen überraschend, oder?
Ja, das war ja auch so ein Begriff, der damals sehr populär war, amerikanisch quirky. Das ist fast unübersetzbar ins Deutsche, aber schrullig müsste man es meinen. Und so sind ihre Filme von Miranda July.
Schrullig ist schön.
So ist auch ihre Kunst. Sie gehört zu so einer Reihe, man nennt diese Künstler New Hippie-Künstler aus Kalifornien. Also es ist auch immer bunt. Das Spannende auch, wie ich finde, diese Filme sind süß, ohne süßlich zu sein und heben sich ab durch diese Sundance-Filme, die wir auch in diesen letzten Jahren gesehen haben, die so sehr formelhaft eine Art Independent-Kino sind, aber diese Unabhängigkeit, die merkt man ja gar nicht. Und bei ihr schon.
Ja, man könnte doch vielleicht sagen, sie sind versponnen, ohne dass sie einen auch märchenhaften schön. Ton haben. Und deshalb gibt es auch eine schöne Romanze in diesem Film.
Ich und du und alle, die wir kennen, auf Platz 3 bei dir. Bei mir auf Platz 3 Hunger von Steve McQueen. Und obwohl die Tonlage unterschiedlich ist, haben ja Miranda July und Steve McQueen viel gemeinsam. Beide kommen ja aus der Installationskunst, aus der Videokunst, Performance. Das war ein Trend in den letzten 20 Jahren. Viele Regisseure kamen aus dieser Welt ins Kino und haben dem Kino ganz interessante Impulse gesetzt. Und interessant bei Steve McQueen ist es ja die Geschichte von Michael Fassbender, der den irischen Widerstandskämpfer in den 80er Jahren spielt, der eingeschlossen ist und in den Hungerstreik tritt. Und dieser Film ist aufgebaut wie ein Triptychon, drei separat voneinander getrennte Teile. Und der innere, der mittlere Teil, das ist ein Dialog zwischen dem Gefangenen und einem Priester, in dem die Kamera sich nicht bewegt, eine Einstellung fast eine halbe Stunde lang. Und in dieser Strenge war Hunger damals neu und auch in dieser extremen Art und Weise, wie er erzählt hat und was er erzählt hat, und hat Steve McQueen zu einem der wichtigsten Regisseure gemacht.
12 Years a Slave, damit hat er den Oscar gewonnen. Und ich finde das ganz schön, wie du das so beschrieben hast, dass die Installationskunst dann doch eigentlich das Kino nochmal verändert hat, weil es einfach, also Steve McQueen macht irgendwo auch klassisches Erzählkino, ja. Aber er hat dann immer Bilder drin, wo die Handlung vielleicht stehen bleibt, aber die Geschichte oder die Gefühlslage der Helden und Heldinnen nochmal so sich rauskristallisiert. Und das ist bei Hunger vielleicht die Szene, wenn er da im Gefängnis sitzt, seine Exkremente nimmt und daraus so ein ganz abstraktes Bild macht und die Kamera sich daran verliert. Das hat was Faszinierendes und gleichzeitiges Abstoßendes und man hat aber diese klaustrophobische Enge auf einmal drin und man versteht ihn, warum er so handelt.
Wir kommen zu deinem Platz 2, Anke, und in den hören wir erstmal rein.
Liesel sagte sofort ja und sie wurde schlau und glücklich. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Und was jetzt?
Ja, jetzt. Seid ihr bitte ganz still, bis die Stunde zu Ende ist.
Ja, Patrick, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich es höre, kriege ich immer Gänsehaut. Ne?
Ja, es ist natürlich Wald vor lauter Bäumen von Maren Ade.
Ja, mittlerweile einer der bekanntesten Filmregisseurinnen weltweit, wenn man die Bilder dieses Films sieht, eher so mit Handkamera aufgenommen. Es geht um eine Lehrerin, die völlig linkisch und überfordert ist. Aber das besondere Talent von Maren Ade ist da schon spürbar. Sie legt die Figuren offen, aber sie führt sie dabei nicht vor. Und man hat häufig in ihrem Film, natürlich auch bei Toni Erdmann, dieses Fremdschämen. Aber durch dieses Fremdschämen kommt man den Figuren auch unheimlich nahe. Und es entsteht natürlich auch eine Komik. Und die Komik liegt eben immer auch in der Tragödie. Und das bekommt sie unheimlich gut hin, diese Gratwanderung.
Sie ist auch so eine tolle Künstlerin, die sich wirklich entwickelt von Film zu Film. Und immer nimmt sie was mit aus dem letzten Film. Auch alle anderen, den sie später gedreht hat, der jetzt vielleicht keine Komödie ist, sondern eher ein Beziehungsgeflecht. Und auch davon ist etwas noch in Toni Erdmann zu sehen. Also sie nimmt immer ihre Filme so quasi als Episoden mit und entwickelt sich weiter. Das ist schon ein großes Zeichen einer tollen Autorenfilme.
Aber muss man bei alle anderen nicht auch manchmal lachen,
wenn
er sie da fragt, findest du mich eigentlich männlich? Also wie da über Geschlechterverhältnisse im heutigen Berlin,
ja,
in dieser Hipster-Generation.
Ja, ne?
Ja,
also das ist sehr lustig auf jeden Fall. Und endlich auch mal ein deutsches Debüt in unserer Top 3. Kommen wir zu Platz 2 bei mir. Ein Mann, der mittlerweile ganz groß in Hollywood im Geschäft ist, Alejandro González Iñárritu, begann seine filmische Karriere mit Amores Perros. Auch hier wieder ein Triptychon wie bei Hunger, drei Geschichten aus Mexiko-Stadt, drei Leben, drei Schicksale nehmen ihren Lauf. Wir lernen ein paar Jungs kennen, die illegale Straßenhundekämpfe machen, einen Obdachlosen mit seinen Geheimnissen, ein Model, das bei einem Autounfall sich ein Bein bricht. Alle sind schicksalshaft miteinander verbunden durch diesen Autounfall, der am Anfang des Films steht. Und ich habe diesen Film auch genommen, weil ich es spannend
finde, dass diese multiperspektivische Narration, du hast es bei Miranda July schon erwähnt, sehr prägend auch war in den letzten 20 Jahren für so eine gewisse Art von Kino, dass wir eben Geschichten nicht von links nach rechts erzählt bekommen haben mit einem Helden, sondern dass der Film immer wieder fragmentarisch hin und her sprang. Man könnte jetzt sagen, im Zeitalter des Internetses, ja, Netz, die Netzperspektive.
Dass da schon was vorweggenommen wird.
Ja, aber auf jeden Fall ein sehr beeindruckender Film, der Iñárritu natürlich groß gemacht hat.
Aber was natürlich toll ist, dass man dadurch eben auch immer verschiedene Erzählperspektiven mitbekommt und durch diese verschiedenen Erzählperspektiven, wie bei Amores Perros, eben auch immer wieder in Mexiko verschiedene Gesellschaftsschichten kennenlernt. Aber er kann das ja auch auf einer ganz anderen Ebene noch, und das hat er ja bei Birdman, sein erster Oscar, bewiesen. Da geht es ja eigentlich um Schauspieler, Comeback, Broadway. Man ist die ganze Zeit im Theater und man kriegt da so richtig mit, wie zum Beispiel das Leben im Spiel weitergeht und umgekehrt. Also man kann der Schauspielerei einfach auch bei der Arbeit zusehen. Und das hat vielleicht diese episodische Struktur dann auch zur Folge, dass man einfach auch mehr guckt, wie ist eigentlich ein Film gemacht.
Ich finde es ja sehr toll, dass in deiner Top 3 der besten Debüts des 21. Jahrhunderts nur Frauen dabei sind. Und viele davon wären auch bei mir, wenn sie nicht schon bei dir wären. Auf Platz 1 auch eine der wichtigsten südamerikanischen Filmkünstlerinnen, Lucrezia Martel mit Der Morast.
Habe ich 2000 auf der Berlinale gesehen und ich wusste wirklich nicht, wie mir geschah. Ich weiß nur, dass die Schwüle, die Wärme da in Nordargentinien, wo die Filmfamilie gerade Ferien macht, die ging auf dem Berlinale-Palast über. Der Film spielt ja vor der großen argentinischen Krise, zeigt aber auch schon die Dekadenz des Bürgertums. Und das ist vielleicht das, was ich so meinte zu Beginn. Also es ist schon eine Regisseurin, die erzählt, was sie selbst erlebt hat, aber direkt auf einem Level mit derart abstrakten Bildern. Und es ist auch so physisches Kino, wie die Kinder spielen eben immer im Morast. Und gleichzeitig ist es interessant, dass sie da ein Motiv ihrer späteren Filme auch schon vorwegnimmt, einfach immer die Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte. Das wird hier über die Dienstmädchen erzählt. Und da kriegt man dann eben mit, dass in jedem gegenwärtigen Bild auch immer noch so die Geschichte so einfließt eines Landes. Und vielleicht sind deshalb ihre Bilder so besonders gegenwärtig und physisch und so greifbar.
Definitiv. Übrigens auch eine Verbindungslinie zu meinem Platz 1, 12:08 östlich von Bukarest, von Corneliu Porumboiu, weil die rumänische Neue Welle, also diese Filme der rumänischen Regisseure in den 2000er Jahren, uns ja sehr begeistert haben, weil hier wirklich Regisseure sich mit der Vergangenheit eines Landes auseinandersetzen auf eine sehr künstlerische Art und Weise. Und Porumboiu gehört da zu den komödiantischen Varianten. Hier geht es um eine lokale Fernsehsendung zum Jahrestag des Ceausescu-Sturzes und ein emeritierter Weihnachtsmann-Darsteller, ein arroganter TV-Moderator und ein alkoholkranker Lehrer diskutieren mit den Zuschauern darüber, ob diese Revolution überhaupt stattgefunden hat. Und ich finde das jetzt, wo wir 30 Jahre Mauerfall feiern, einen sehr interessanten Zugang zu der Frage, wie haben wir uns damals verhalten? Ist das wirklich passiert, was passiert ist? Oder ist das nicht alles einfach nur etwas, was wir uns einbilden?
Ja, und du hast es ja gesagt, es ist hauptsächlich eine Fernsehsendung. Also dieses Kammerspielartige, das prägt ja die neue rumänische Welle. Und da merkt man eben, dass man Kino gar nicht unbedingt von Schauplatz wechseln leben muss, sondern dass auch in einem engen Raum, nehmen wir jetzt das Hotelzimmer vielleicht aus 4 Monate, 3 Wochen, 2 Tage, wo dann die Abtreibung stattfindet, wo man den Kommunismus noch förmlich zu riechen meint, dass die Welt einfach in einen Raum einziehen kann und dass das genauso spannend sein kann wie große Effekte oder sonst was. Ich glaube, ja, das ist einfach die große Stärke von den Regiedebüts, die wir so gerade hier haben, Revue passieren lassen.
Die kann man nochmal nachlesen übrigens online bei uns, deutschlandfunkkultur.de/Vollbild. Benjamin Blümchen als Hörspiel- und Zeichentrickserie ist immer noch ein Klassiker, der aus kaum einem Kinderzimmer wirklich wegzudenken ist. Seit Donnerstag gibt es den berühmten Elefanten aus dem Neustädter Zoo auch im Kino zu sehen, in einem aufwendig produzierten Spielfilm mit einem animierten Benjamin. Technisch ist das alles sehr aufwendig gedreht, wie Anna Wollner bei den Dreharbeiten in Köln für uns beobachtet hat.
So, dann machen wir eine Probe, bitte. Kommt zur Ruhe bitte für die Probe.
Grün. Die vorherrschende Farbe in einer fast leeren Halle der MMC-Studios in einem Kölner Gewerbegebiet ist grün. Der Boden, die Decke, die Wände, selbst die wenigen Stative und Equipmentboxen sind grün ummantelt. Wer zu lange an einen Punkt guckt, bekommt Augenflimmern.
Und Probe aus, danke. Wir machen uns drehfertig, bitte.
In der Mitte der Halle sitzt ein rotschopfiger Junge in Jeans und gelbem T-Shirt als einziger farblicher Lichtblick auf einem halben Ruderboot. Otto, der beste Freund von Benjamin Blümchen. Ihm gegenüber ein junger Mann im Elefantenkostüm, das natürlich, genauso wie das Boot, grün ist. Benjamin Blümchen-Stand-in Sebastian Fritz erklärt in einer Drehpause sein Kostüm.
Es ist grün, groß und rund, sehr warm. Drunter war ein dünneres noch, das verkabelt ist. Das heißt, da sind die LEDs dran, die von den Tracking-Kameras unten, der fängt das alles auf, rechnet das hoch und übersetzt das alles halt direkt in Bewegung, dass man am Schluss dann nachher den Elefant da drüber legen kann. Also das Bild, also die Animation.
Bei Benjamin Blümchen ist alles animiert, bis auf die Menschen. Die werden von echten Schauspielern gespielt, wie Heike Makatsch, Friedrich von Thun oder Annette Frier. Alles andere, die Hintergründe, der Neustädter Zoo, die Wege, die Häuser, die Zootiere und natürlich Benjamin Blümchen, werden nachträglich am Computer umständlich eingefügt und animiert. Eigentlich ein ganz klassischer Greenscreen-Dreh, erklärt Regisseur Tim Trachte, nur eben aufwendiger als gewohnt.
Das technisch Neue ist, oder was in dem Umfang noch nicht gemacht wurde, ist, dass wir beide unsere Filmkameras, mit denen wir drehen, permanent tracken, also permanent überwachen mit sogenannten Tracking-Kameras, von denen wir, glaube ich, 50 Stück haben hier im Studio, die ständig die Filmkameras beobachten, die wiederum kleine LEDs haben, die Infrarotlicht aussenden, und auf diese Art und Weise kann der Computer und kann die virtuelle Welt das, was hier passiert, genau einordnen.
Im Hintergrund, hinter einer grünen Wand, arbeiten die Visual Effects Experten von Fish Blowing Bubbles parallel zum Filmdreh an den animierten Bildern, überwachen, dass vor der Kamera alles richtig ist und vor allem Benjamin Blümchen Stand-in Sebastian Fritz mit seinem Kostüm in die animierte Welt passt.
Das Ding ist, ich hatte ja immer noch meinen Helm drüber, weil der Typ ist ja 2,10 Meter groß circa. Das heißt, die Augen sind auch irgendwo da. Ich zeige gerade mit meiner Hand 10 cm über meinen Kopf. Und dann konnten die Schauspieler sozusagen gar nicht in meine Augen gucken beim Spiel, sondern mussten über meinen Kopf gucken, damit das von der Höhe her passt. Der bewegt sich schon behäbig, aber flink dabei und steht auch gar nicht so elefantenmäßig da mit breiten Beinen, sondern eher wie ein kleiner, schüchterner, etwas zu dicker Schuljunge.
Eine Besonderheit? Benjamin Blümchen sieht nicht aus wie ein fotorealistischer Elefant, wie jüngst bei Der König der Löwen, sondern ist optisch und akustisch sehr nah an der Vorlage. Gesprochen wird Benjamin Blümchen von der Hörspiel-Originalstimme Jürgen Kluckert. Der Look ist eine leicht aufgefrischte Blaupause der Zeichentrickserie und kommt passend zu einem runden Jubiläum ins Kino.
Ich glaube, dass sich Kiddings, die Rechte haben, auch lange nicht sicher war, ob sie das überhaupt wollen. Also ob eine Kino-Realverfilmung, das kann ja auch schief gehen und so. Und das Universum Benjamin Blümchen hat ja sehr, sehr gut oder funktioniert ja sehr gut, auch nur in Hörspielen und in dieser Zeichentrickserie. Ich glaube, dass der Produzent Christian Becker das auch jetzt über diesen 40. Geburtstag von Benjamin Blümchen, also dass es den jetzt seit 40 Jahren gibt, geschafft hat. Und auch der Erfolg, den Kiddings mit Bibi und Tina hatte, haben sie, glaube ich, auch gemerkt. Das hat auch einen positiven Effekt auf die Marke und auf die Hörspiele und so weiter.
Trachte spricht einen wichtigen Punkt an. Das deutsche Kinderkino ist gerade voll von Relikten aus den 80er und 90er Jahren. TKKG, Detlef Bucks moderne Variante von Bibi und Tina, die fünf Freunde. Nach den drei Fragezeichen ermitteln aktuell die Kolleginnen der drei Ausrufezeichen im Kino. Und jetzt Benjamin Blümchen. Eine nostalgische Retrowelle, die genau die jungen Eltern anspricht, die in den 80ern selbst Kinder waren und ihr vertrautes Gefühl nun an den eigenen Nachwuchs weitergibt. Ein Triggerpunkt, der auch beim Regisseur gewirkt hat.
Also der Reiz für mich ist jetzt ganz speziell, weil Benjamin Blümchen eine Hörspielerin ist, die ist ebenso alt wie ich selbst und ich kenne ihn aus meiner eigenen Kindheit, und dass der so lange auch überlebt hat und die Kinder heute noch genau den gleichen Bezug herstellen, sagt ja schon, dass es eine sehr universelle Geschichte ist.
Diese universelle Geschichte über Gentrifizierung und potenziellen Abriss des Neustädter Zoos ist Eskapismus pur, kindlich, naiv angehaucht und im fertigen Film nicht mehr nur grün, sondern lebhaft bunt.
Prozent Technik für 100% Kinderträume. Das deutsche Kino entdeckt gerade die Leidenschaft für Hörspielklassiker der 80er und 90er Jahre wieder. Zurzeit in der Form von Benjamin Blümchen.
Heimkino.
Als sich die Wähler noch nicht darüber beklagten, dass ihre Vertreter so farblos seien, walzte Franz Josef Strauß durch die deutsche Politik. 1980 wollte der CSU-Chef Kanzler werden. Die Regisseure Volker Schlöndorff, Alexander Kluge, Stefan Aust und Schlöndorffs ehemaliger Assistent Alexander von Eschwege drehten damals einen Film über ihn. Der Kandidat entstand unmittelbar nach dem politischen Kompilationsfilm Deutschland im Herbst und kann durchaus gedanklich als dessen Fortsetzung gelten. Und von heute aus betrachtet, findet jedenfalls unser Autor Lars Überland, hat dieser Film etwas Nobles, denn er nimmt seinen Feind ernst. Als Feind, als Menschen und als politisches Machtwesen.
Hubschrauber fliegen in herrlichem Abendrot über den Rhein in Richtung Bonn. Wagner liegt darunter, Apokalypse Strauß.
Meine Damen und Herren, die Stunde des Ernstes, die Stunde der Wahrheit und die Stunde der Ehrlichkeit ist angebrochen.
Im April 1980 kam der Film Der Kandidat raus, ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl. Die CSU hatte Angst vor diesem Film, aber die Angst war überflüssig, es gab keine neuen Enthüllungen. Stattdessen entstand aus Alexander Kluges impressionistischer Collagetechnik und Volker Schlöndorffs gemächlichem Blick für absurde Momente und Stefan Austs fernsehkompatibler Faktenhuberei ein Gefühl für diesen energischen jungen Bayern, der dem Alten aus Köln, Bundeskanzler Adenauer, so lange zugesetzt hatte, bis der ihn zum Sonderminister ohne Funktion ernannte und dann zum Minister für Atomfragen. Damit hatte Franz Josef Strauß den ersten Zipfel Macht und internationales Netzwerk in der Hand. 1956 wurde er dann Verteidigungsminister und fing förmlich an, politische Affären zu sammeln. Ein bajuwarischer Hasardeur, der Politik als Machtausübung begriff und deshalb keine Angst vor Schmiergeldaffären oder Rechtsbeugung hatte und der auch schon mal einem Verkehrspolizisten den totalen Krieg erklärte.
Der Minister hatte jetzt einen grauen BMW mit Chauffeur. Eines Tages hatte er es besonders eilig.
Als ein Schupo den Dienstwagen aufschrieb, weil der Chauffeur auf Befehl des Chefs hin den ausgestreckten Arm des Polizisten ignoriert hatte, da verlangte Strauß vom Polizeipräsidenten die Ablösung des Mannes, schrieb an den Innenminister und verlangte strengste Maßregelung. Er ließ das Privatleben des Polizisten ausforschen und erstattete Anzeige wegen fahrlässiger Verkehrsgefährdung durch irreführende Zeichengebung.
Ich verlange, so erklärte Strauß, dass ich als Bundesminister anders behandelt werde als ein Marktweib.
Und sein Machtrausch reichte anscheinend so weit, dass er gegen jeden Rat der Fachleute einen für die Bundeswehr ungeeigneten Starfighter einkaufte, von dem fast 30% dann abstürzten und 116 Piloten starben. Und er bestellte 10.000 Exemplare eines Panzers, der nur noch gar nicht existierte.
Nach etlichen kostspieligen Verzögerungen wurde der Panzer tatsächlich gebaut. Er konnte sogar gelegentlich eingesetzt werden, wenn seine Ketten nicht gerade mal wieder gerissen waren oder sonstige technische Mängel seine Bewegungsfähigkeit beeinträchtigten.
Derlei hat dem Machtzocker Franz Josef Strauß niemals geschadet. Und erst als er den Spiegel des Landesverrats bezichtigte und mehrfach demokratisches Recht verletzte, stolperte er über seine Überheblichkeit in der Spiegel-Affäre. Und erst 17 Jahre später kommt er doch nochmal aus dem Unterholz der Oppositionspolitik herausgesprengt, um Kanzler zu werden in einem Land, das immer noch zerrissen ist und in dem die unberechenbaren Grünen gerade auch in diesem Film ihren lustig verwirrten, chaotischen Gründungsparteitag abhalten, einschließlich Josef Beuys, der seinen Bleistift anspitzt.
Drittens fordern wir die Abschaffung der Schulpflicht.
Ein paar Kilometer weiter gibt's den gleichzeitigen Ball der Bundesluftwaffe inklusive in den Saal hineingeschobenen Starfighters und davor posierender Showgirls.
Es sind schon einige abgestürzt, aber ich glaube, das ist relativ zu sehen.
Der eigens komponierte Starfighter-Marsch wurde dann später aber nicht mehr so oft gespielt. Aus den unterschiedlichen Filmformaten, die nirgends zueinander passen, vom tiefenscharfen 35mm bis zum wackeligen Schwarz-Weiß-Video, und aus den unterschiedlichen Stilen dieser Filmemacher ergibt sich vom Kandidaten ein zerrissenes Bild ohne eindeutige Aussage. Keine Biografie, sondern eben ein Gefühl.
Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigezeit.
Und am Ende bleibt irgendwie ein Loch. Hängt alles in der Luft, ist zu wenig. Aber vielleicht war das ja so in der Republik, bevor Helmut Kohl sich den Mantel der Geschichte überstreifte und alles gut wurde. Ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern an diese Republik, bevor Kohls Alles-ist-gut-Zeit anbrach und jegliche Erinnerung in geistig-moralisches Mus verwandelte. Auch die Erinnerung an die herzenstief ausgehandelten Ängste.
Unser Leben wird bewacht von den Politikern.
Der Kandidat, erschienen bei Arthouse als Blu-ray und DVD zum Preis von 11,49 Euro. Es ist eine Sache, eine Serie zu machen, die aussieht, als würde sie in den 80er Jahren spielen. Eine völlig andere Sache ist es, eine Serie zu machen, die aussieht, als wäre sie auch in den 80er Jahren gedreht worden. Die Netflix-Produktion Stranger Things ist Letzteres. Und das liegt nicht nur am Soundtrack oder an den vielen E.T.-Zitaten, es liegt auch an den Produkten. Angefangen bei Levi's Jeans, Converse-Sneakern und BMX-Rädern, bis hin zu den entsprechenden Cornflakes, Softdrinks und Snacks. Wie zum Beispiel diese Fertigwaffeln Eggo, die die Hauptfigur Elle die ganze Zeit über isst. Der Umsatz der Firma ist allein durch diese Serie um 14% gestiegen. Product Placement nennen das die Marketing-Experten. Wie viele Produkte braucht man zum Geschichtenerzählen und wo beginnt die Schleichwerbung? Simone Schlosser hat sich mit dieser Frage beschäftigt.
Nehmen wir doch mal diese Szene aus dem Anfang der ersten Staffel von Stranger Things. Will ist seit kurzem verschwunden, Eleven ist gerade erst aufgetaucht und Mike, Dustin und Lucas wappnen sich für die Jagd nach dem Demogorgon. Jeder hat mitgebracht, was er denkt, was sie brauchen könnten.
Alles da.
Wir haben
Nutty Bars, Bazooka, Pez, Smarties, Pringles, Nilla Wafers, Trockenfrüchte und Nussmischung.
Zugegeben, das ist ein vergleichsweise harmloses Beispiel. Wir sehen die Produkte kaum im Bild und immerhin geht es hier wirklich darum, was Jungs in dem Alter zu sich nehmen. Aber dann nehmen wir doch mal diese Szene aus der ersten Folge der zweiten Staffel. Steve und Nancy sind zu Besuch bei den Eltern ihrer Freundin Barb. Alle sitzen zusammen um einen großen Tisch, in der Mitte ein dicker Eimer Hähnchenschenkel von Kentucky Fried Chicken.
Tut mir leid, dass ich nicht selbst gekocht habe. Ich wollte den Nudelauflauf machen, den ihr so gerne esst, aber ich...
Moment, diese Szene müssen wir auf Englisch hören, da wird es nämlich noch ein bisschen deutlicher. Achtung.
I forgot about the time and then before you know it, oh my god, it's 5 o'clock.
It's fine. It's great.
I love KFC.
Und dann kurz danach nochmal.
It's finger licking good.
It's finger licking good, sagt Steve einfach mal so. Einfach mal so? Wohl kaum. Das ist nämlich tatsächlich der offizielle Werbeslogan von Kentucky Fried Chicken. Und der ist natürlich nicht einfach mal so in der Serie gelandet. Dafür gibt es spezielle Agenturen, die Marken und Serien zusammenbringen. Eine davon ist die Firma Branded Entertainment Network, oder kurz BEN. BEN hat im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben mehr als 6.000 Produkte platziert. Darunter die Cornflakes Cheerios in der Amazon-Serie The Marvelous Miss Maisel, die Microsoft-Benutzeroberfläche in der Netflix-Produktion Sex Education und eben einen Eimer Kentucky Fried Chicken in Stranger Things.
Die Produktplatzierung an sich, die ist eigentlich kein rein amerikanisches Phänomen. Das ist in Europa genauso.
Das ist Cornelia Holsten. Sie ist die Vorsitzende der Direktorenkonferenz aller Landesmedienanstalten. Die sind in Deutschland unter anderem zuständig für die Werbeaufsicht.
Aber Streaming-Inhalte, da hat es natürlich zugenommen.
Grundsätzlich sind Produktplatzierungen in Deutschland erlaubt. Allerdings gibt es dafür zwei Bedingungen. Die gelten in den USA übrigens nicht, deshalb werden amerikanische Serien fürs deutsche Fernsehen zum Teil umgeschnitten.
Das eine ist, es muss gekennzeichnet sein, das passiert in Deutschland durch den Zusatz unterstützt durch und dann folgt entweder Produktplatzierung oder eben die Marke.
Diesen Hinweis gibt es bei Stranger Things tatsächlich. Man muss allerdings schon ganz genau hinschauen. Mir ist der in der dritten Staffel genau einmal aufgefallen.
Und es darf nicht werblich hervorgehoben werden. Das heißt, es muss wirklich ganz diskret in einer Handlung drin sein.
Also diskret geht sicherlich anders. Die neue Staffel wimmelt nur so vor Produkten. Ganz vorne mit dabei Coca-Cola. Es gibt einen Blogger aus Lettland, Sergej, der hat eine eigene Datenbank erstellt. Und danach taucht das Coca-Cola-Logo in der neuen Staffel mehr als 60 Mal auf. Also doch ein Fall für die Medienaufsicht? Bisher ist Netflix damit durchgekommen. Allerdings ist die rechtliche Situation auch kompliziert.
Es kommt darauf an, wo der Anbieter seinen Sitz hat. Und hier geht es um eine Netflix-Produktion. Und Netflix hat seinen europäischen Sitz in den Niederlanden. Und in so einem Fall würde ich dann, wenn mir das auffällt, beispielsweise die niederländischen Kollegen informieren, damit die da tätig werden können.
Vielleicht sollte die Medienaufsicht in Zukunft genauer hinschauen. Die Firma Ben hat im letzten Jahr eine eigene Studie durchgeführt. Untersucht wurden die zu dem Zeitpunkt 25 erfolgreichsten US-Serien. Und in mehr als 90% davon taucht mindestens ein Produkt auf. Dabei zeigt gerade Stranger Things, dass es auch mit weniger geht. Coca-Cola etwa kommt in der ersten Staffel nicht mal halb so oft vor. Product Placement funktioniert nur so lange, wie die Fans das auch mitmachen. Und bei Stranger Things gibt es nach der dritten Staffel den ersten Shitstorm. Denn Szenen wie diese hier sind einigen dann doch zu plump.
Two Whoppers. Extra Ketchup.
Large fry. A pack of Marlboro Reds. And one extra large Slurpee.
Burger King is nowhere near the 7-Eleven, by the way.
Never said it was.
Product Placement Strategien in US-Streaming-Serien untersucht für uns von Simone Schlosser.
Top 5.
10 singende Fischer werden von einem Musikproduzenten entdeckt und produzieren einen Top-10-Hit. Wie wir schon in Vorgespult gehört haben, wird in dem Spielfilm Fisherman's Friends erneut die heilende Kraft der Provinz im wahrsten Sinne des Wortes besungen. Hartwig Tegeler nimmt das zum Anlass, seine Top-5-Kolumne mit Filmen zu versehen, in der das Lied auf die Provinz hemmungslos, mal laut, mal leise, mal im übertragenen, mal im konkreten Sinn besungen wird.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Hier, am Ende der Welt.
Meine aufregendste Tat in den vergangenen 4 Tagen war, eine Katze zu retten.
Sie sind ein Wahnsinnsgesetzeshüter. Und Sie sind wirklich hartnäckig.
Das ist mein Zuhause.
Lust auf einen Film?
Platz 5. The Last Stand von Kim Ji-woon, 2013.
Diese Stadt scheint unfassbar spießig, miefig, provinziell. Anruf beim Sheriff.
Wissen Sie, naja, ich habe gerade das Diner geöffnet und die Milch ist noch nicht geliefert worden.
Ist das wirklich eine polizeiliche Angelegenheit?
Naja, man weiß nie. In jedem Fall hätte der mexikanische Kartellboss, der mit dem Auto unbedingt durch Somerton, Arizona nach Mexiko fliehen will, doch ein wenig mehr die Kinogeschichte studieren sollen. Howard Hawks, El Dorado oder Rio Bravo zum Beispiel. Dann hätte er gewusst, dass diese Kategorisierung,
blöder Provinzsheriff,
nach hinten losgeht. Denn in der Situation äußerer Bedrohung,
die Verstärkung kommt nicht,
entwickeln die Kleinstädter,
dann sind wir auf uns gestellt,
eine extreme Kraft. Kurzum, dem Gangster nützen all seine Killer nichts gegen die glorreichen 6 aus der Kleinstadt. Der 7., der junge Hilfssheriff hingegen, stirbt. Wen wundert's?
Somerton hat so seine Vorzüge.
Bei solch provinzdespektierlichen Bemerkungen gegenüber Sheriff Ray alias Arnold Schwarzenegger.
Ich hab's noch nie verlassen und ich werd hier noch wahnsinnig.
Abhauen? Oh, da kennt der Provinzfilm keine Gnade.
Platz 4. Schiffsmeldungen von Lasse Hallström, 2001.
Ein vom Leben, seiner Ehe, von allem sozusagen tief enttäuschter Mann, Kevin Spacey, fährt zurück nach Neufundland, dahin, wo seine Familie herstammt. Und nach dem großen Sturm am Ende, wenn das von Drahtseilen auf den Klippen gehaltene, jahrhundertalte Familienhaus versunken ist, kann das Neue beginnen. Im Brennglas des einsamen Dorfes hat Quoyle alle Leiden, die das Schicksal für ihn bereithielt, durchschritten, transzendiert. Er hat sich mit seiner Tochter versöhnt. Die Witwe und Kindergärtnerin aus dem Dorf, Julianne Moore, liebt ihn. Metamorphose eines Lebens durch die Kraft der Einöde. Landflucht auch.
Platz 3.
Auch hier funktioniert die Therapie.
Local Hero von Bill Forsyth, 1983.
McIntyre auf Einkaufstour für den texanischen Ölkonzern.
Was möchten Sie kaufen?
In der tiefsten schottischen Provinz.
Ich will Ihnen nichts vormachen, wir möchten den ganzen Ort kaufen.
Am Ende der dort stattfindenden Gehirnwäsche oder besser, nachdem McIntyre durch die Dörfler und das Nordlicht ein anderer geworden ist, muss er zurück nach Texas. unglücklich. Nun, er sehnt sich zurück nach dem einfachen, authentischen Leben der Provinz.
Platz 2, Sommer in Orange von Markus H. Rosenmüller, 2001.
Musste das sein?
Als Amrita, die Bhagwan-Jüngerin, Sex mit dem Postboten aus dem Dorf hat, sind die anderen Sanyasins empört.
Das ist rein energetisch gesehen der totale Super-GAU.
Ihr seid ja spießig als das ganze Dorf.
Erstaunlicherweise ist der therapeutische Effekt für die Kommune aus Berlin, die es mit ihrem Therapiezentrum in die oberbayerische Provinz verschlägt, und für die, in Anführungsstrichen, Eingeborenen durchaus spiegelbildlich. Während Letztere am Anfang erstaunt bis empört auf die freizügigen, nackt tanzenden und schnaufend, brüllend, dynamische Meditation betreibenden Leute in ihrer orangefarbenen Kluft reagieren, sind die Dörfler für die Bhagwan-Anhänger genauso Exoten. Dass jedoch Spießigkeit auf beiden Seiten herrscht.
Wie siehst du denn überhaupt aus?
Wie Heidi.
Und Lebensfreude und Kommunikation erstarren lässt, ob in der dörflich-provinziellen Enge
hier in Thalbichl haben wir Regen
oder in der spirituellen Kommune, das ist eine schöne Differenzierung des kinoüblichen Lobes auf die Provinz. Am Ende verstehen sich alle ein wenig besser.
Teach me to dance, will you?
Platz 1, Alexis Sorbas von Michael Kakoyannis, 1964.
Dance? Did you say dance?
Der Sirtaki, dieser Tanz an diesem Strand, ist Verdichtung von Lebensenergie. Alexis Sorbas, Anthony Quinn, der ehemalige Soldat und Bergmann, und Basil wollen das Bergwerk in dem abgelegenen Dorf in Kreta wieder in Betrieb nehmen. Sich hier in die Provinz, die Einöde, zurückzuziehen, das hat nichts mit Idylle zu tun. Die Witwe Sumelina gar wird ermordet, weil sie angeblich für den Selbstmord des Sohns des Bürgermeisters verantwortlich ist. Eher also ein Bild über den Albtraum der Provinz? Diese Frage löst sich am Ende auf, wenn Basil seinen Freund Alexis bittet, ihm den Tanz beizubringen und dem grausamen Schicksal tanzend ins Auge zu schauen. Wo du bist, egal, ob in Metropole oder Provinz, tanzen kannst du, tanzen musst du an jedem Ort, an dem du bist.
Hartwig Tegeler lobte die filmische Provinz und die Kollegen der Echtzeit loben gleich ab 16 Uhr Papier und Pappe und erklären unter anderem, wie aus Wiesengras Papier gemacht wird.